Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Komach Podcast Customer Experience and Technology. Wir sprechen heute über zwei meines Erachtens nach wahnsinnig spannende Themen, und zwar über den Einzelhandel und das Konsumentenverhalten in Europa und Asien im Vergleich. Wir wissen, Europa ist vielleicht ein Stückchen weniger digital als Asien ist. Wir können in den asiatischen Raum gucken, um zu schauen, welche Vorteile das hat, welche Vorteile vielleicht auch wir haben. Und für dieses Thema haben wir jemanden an Bord geholt, der sehr, sehr stark mit diesem Retail-Gedanken innerhalb dieser zwei Kontinente verschmelzt ist, und zwar Professor Dr. Sven Kravotta, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketingmanagement an der SAH Hochschule in Heidelberg, selbst tätig dort an der School of Engineering and Architecture und jemand, der sich sehr stark mit dem asiatischen Raum auseinandersetzt, denn er lehrt im China-Programm entsprechend viele asiatische Studenten, viele Studienreisen in den asiatischen Raum. Herzlich willkommen im Podcast und vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da sind.
Guten Tag und ich freue mich auf den gedanklichen Austausch mit Ihnen.
Sehr freuen wir uns darüber, dass wir Sie für dieses Thema gewinnen konnten, vor allem, weil ich auch glaube, dass Europa und Asien im Vergleich etwas ist, das sehr viele Perspektiven öffnen kann, vor allem, wenn wir uns auf das Thema Retail und auf das Thema Konsumentenverhalten beziehen. Wie so oft in diesem Podcast, für unsere Hörer, die nicht zum ersten Mal mit dabei sind, die haben es schon mitbekommen, wir starten normalerweise mit unseren Podcast-Gästen mit einer kleinen Fragerunde zur Auflockerung, auch weil wir Sie als Person etwas besser kennenlernen wollen. Wie ist denn Ihr Mindset? So dementsprechend heißt die Challenge 10 Fragen in einer Minute. Machen Sie mit.
Auf los geht's los dann.
Ja. Gut, dann erste Frage. Online-Shopping-Marathon oder Shopping-Center-Flaniermeile?
Eher Zweiteres. Noch. Okay. Noch.
Kasse oder Scan and Go?
Scan and Go.
Bargeld oder Kreditkarte?
Noch Bargeld. Ich hoffe auch bald ohne Kreditkarte.
Kundenkarte oder Loyalty-App?
Kundenkarte.
Beratung im Laden oder Google-Suche?
Google-Suche.
Push-Nachricht oder Prospekt?
Push-Nachricht.
Prämie einlösen oder Premium-Status genießen?
Erstmal genießen und dann einlösen.
Also beides. Tante-Emma-Laden oder Supermarkt?
Supermarkt.
Mehr Convenience oder Rabattschlacht?
Mittlerweile Convenience.
Blick fürs Detail oder Blick über den Tellerrand?
In der aktuellen Lage Blick über den Tellerrand, Informationsflut.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Sehr aufschlussreich. Man merkt, es ist dann doch etwas verwoben miteinander. Physisch und digital müssen miteinander verschmelzen, aber das Physische lässt sie noch nicht ganz los, oder?
Naja, also ich sage ja, wir sind ja alle hybrid, also wir sind alle hybride Käufer und bei manchen Produkten soll es die Markenprodukt sein, beim anderen soll es eher das Low-Price-Produkt sein und so ist es auch bei mir. Also ich schwenke immer noch zwischen physisch und digital und so ganz das eine oder das andere zu entscheiden ist noch schwierig. Wir sind wahrscheinlich im Wandlungsprozess und das sehe ich auch bei mir, sagen wir mal, als noch dynamischer Professor, der aber auch nicht nur digital unterwegs ist.
Sprechen wir über Ihre Forschungsarbeit. Sie vergleichen verschiedene Handelsmärkte miteinander in Ihrer Rolle. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in diesem Podcast vor allem über Asien und Europa sprechen wollen. Würden Sie denn sagen, das sind momentan tatsächlich die Märkte, auf welchen es die größten Unterschiede gibt?
Also grundsätzlich müssen wir einfach erkennen, dass nationale wie auch internationale Märkte sehr heterogen sein können. Und wenn wir jetzt die internationalen Märkte vergleichen, dann sehen wir schon vor allem deutliche Unterschiede zwischen dem europäischen, amerikanischen und asiatischen Markt. Von daher haben Sie recht. Und für einen, sagen wir mal, globalen Vergleich kann man jetzt diese drei Handelsmärkte schön miteinander vergleichen, wenwohl wir auch im nationalen Markt, wie auch Teile in Europa, auch wiederum Unterschiede haben. Ja.
Das ist schön gesagt. In Europa merkt man das sehr gut. Die Italiener, die ticken dann doch noch mal ein Stückchen anders, als die Deutschen das tun oder als die Engländer das machen würden. Das merkt man an dem Kaufverhalten dort, das merkt man an den verschiedenen Mechaniken. Wir bei Comach beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit Kundenbindungsprogrammen, weil wir die Software dazu liefern oder Marketing Automation. Da merken wir auch, Länderspezifika müssen wir immer in diese Programme mit reinbringen, damit wir die Target-Personas am besten treffen können. Sie haben es sehr schön gesagt, dass am liebsten würde man einen globalen Vergleich anstellen, asiatische Märkte neben europäische Märkte stellen und neben amerikanische Märkte stellen. Wir würden uns wahrscheinlich dann nicht mehr im Zeitrahmen dieses Podcasts aufhalten können, leider. Deswegen bleiben wir heute dann doch gerne bei dem europäischen und dem asiatischen Markt im Vergleich. Die meisten Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die wissen, dass es verschiedene Handelskonzepte gibt im asiatischen Raum, die etwas anders sind als die, ich würde sagen, traditionelleren, die man im europäischen Raum, vor allem bei uns in Deutschland, kennt. Man merkt langsam einen Wandel. Es kommen mittlerweile auch viele aus dem asiatischen Raum, vor allem aus China, was ja zu ihrem Forschungsgebiet gehört, zu uns nach Deutschland. Alibaba ist nur ein Beispiel dafür, der größte Internetkonzern der Welt, mittlerweile auch einen Standort in Deutschland, Deutschlandzentrale übrigens in München, also recht nahe von Comach, aber nichtsdestotrotz. Man merkt aber auch, wenn man sich dieses Kaufverhalten dort anguckt, es ist viel digitaler. Die stehen viel mehr auf verschiedene digitale Möglichkeiten, die einem geboten werden, probieren neue Konzepte auf, so wie Livestream-Shopping. Und ich würde sagen, die meisten Deutschen haben so etwas noch nicht einmal mitgemacht. Deswegen, vielleicht gucken wir uns doch erstmal, das machen wir bei Comach nämlich besonders gerne, die Perspektive des Konsumenten an. Was macht den europäischen Kunden aus? Wie loyal ist dieser? Und vor allem, wie sieht das im asiatischen Raum aus? Welche Unterschiede gibt es zu asiatischen Kunden? Sind asiatische Kunden auch loyal oder hat man dort einen verstärkteren Kampf?
Ist eine gute Frage. Ich möchte vielleicht eine kleine Frage vorwegschalten. Man sagt ja jetzt, wir müssen ja uns unterscheiden und die Zuhörer würden jetzt sagen, ja, also wir sind hier 360 Grad verschieden von den Asiaten. Und beginnen möchte ich aber mal mit Gemeinsamkeiten. Also wir haben ja auch einige wichtige Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Pünktlichkeit, die Langfristigkeit und Streben nach Erfolg. Das zeichnet uns Europäer auch mit den Asiaten grundsätzlich aus. Und Sie haben aber recht, wenn wir jetzt speziell deren Kaufverhalten unter die Lupe nehmen, dann sehen wir schon, dass vor allem die Deutschen noch ein Tick traditioneller unterwegs sind. Das sehen wir zum Beispiel beim Bargeld als Zahlungsmittel. Da sind die asiatischen Kunden doch viel weiter. Sie sind digital unterwegs und gegenüber neuen Technologien viel offener und damit auch weniger kritischer als der deutsche Kunde. Und damit meine ich auch vor allem das Akzeptanzempfinden im Einsatz neuer Technologien. Also denken Sie da nur am Bezahlen mit dem Smartphone. Das ist schon seit einigen Jahren, wenn gar schon ein, zwei Jahrzehnte in China schon en vogue und wir beginnen damit erst.
Das haben Sie sehr schön gesagt. Vor allem, wie gesagt, wenn man in diesem Thema ist, dann weiß man, dass der asiatische Markt, vor allem im Retail-Bereich, deutlich digital fortgeschrittener ist als der europäische. Sie haben schon angefangen, Technologien zu benennen, aber vielleicht machen wir da einen kleinen Deep Dive. Welche Technologien werden dort schon heute genutzt? Wofür ist der europäische Kunde weniger empfindlich und vor allem wieso?
Das ist eine gute Überleitung zur vorhergehenden Frage. Wenn wir uns jetzt grundsätzlich vor Augen führen, von welchen Technologien wir heute sprechen, dann sind es hauptsächlich 6 bis 7 Technologien, wenngleich es auch noch viele andere gibt. Aber wir reden von Mobile Device, also Smartphone-Handy-Nutzung. Wir reden von Big Data. Wir reden von Spracherkennung. Wir reden von KI, künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung, Sensorik, also Laserkennung und vielleicht noch von Internet of Things. Und auf Ihre Frage hin lässt sich sagen, dass insbesondere der Einsatz von Mobiltechnologie, aber auch Big Data und künstliche Intelligenz im asiatischen Markt noch viel verbreiteter ist als in Europa. Und zum Beispiel in einigen größeren chinesischen Städten gibt es kassenlose Supermärkte, KI-basiert. Dort erkennen Kameras, was der Kunde in der Hand hat. Und bezahlen tut man eben dann mit dem Handy, ohne dass man an einer Kasse vorbeigehen muss. Das ist da schon, ich würde mal sagen, vorsichtig Standard. Und dieser Ansatz kennt man ja auch schon bei Amazon Go aus Amerika. Das ging ja durch die Welt. Seattle als erster kassenloser Supermarkt. Und in China lässt sich eben der Bezahlvorgang auch mittlerweile mit der Gesichtserkennung abschließen. Und Sie sehen, einerseits ist das in Deutschland noch aus rechtlichen Gründen, Stichwort Datenschutzgrundverordnung, nicht möglich. Und andererseits wird das auch von den deutschen Kunden als noch sehr, sehr kritisch betrachtet. Es ist also ein Akzeptanzproblem, solche Technologien wie KI und Big Data einzusetzen.
Nun ist es tatsächlich so, was man auf dem deutschsprachigen Markt beobachten kann. Es gibt verschiedene Hochschulen, die solche Konzepte zum Beispiel auch schon angebracht haben, in gewissen Probe-Retail-Märkten, die dann direkt an den Unis zu finden sind. So etwas habe ich schon gesehen und gehört, aber es sind trotzdem nur Probekonzepte und Probeläufe, die man hier in unserem Markt startet. Mhm. Jetzt würde ich sagen, komplett hinterher sind wir nun auch nicht. Gewisse Technologien benutzen wir im deutschsprachigen Raum trotzdem schon und im europäischen Raum mit Sicherheit auch. Welche digitalen Technologien haben wir denn bei uns? Wo gibt es Problemfelder, bei denen man weiß, wenn der deutsche Einzelhandel sich stärker digitalisieren würde und den Einsatz digitaler Technologien nutzen würde, dann hätten wir gewisse Probleme schon längst gelöst.
Auch da möchte ich ganz kurz vorwegschalten. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, dass wir noch nicht so weit sind und so weiter. Das Ganze muss man natürlich neutral betrachten. Es hat ja auch was Gutes an für sich, wenn man eben Daten schützt. Gell? Also von daher gehe ich da
weit, sondern nicht so empfänglich. Das kann ja auch sein.
Exakt. Also es ist auch noch viel Psychologie dahinter und deswegen Traditionen, es sind manche Dinge, die kann man gar nicht begründen, aber jetzt speziell auf Ihre Frage hin. Nun, bislang werden Technologien vereinzelt eingesetzt, wie zum Beispiel aus meiner Forschungsarbeit, die sehr stark explorativ auch ist, Vogelperspektive, ein paar Befragungen. Ich beschäftige mich mit einiger Zeit über diese Technologien, da kann man erkennen, dass zum Beispiel das digitale Preisschild gerade eingesetzt wird. Damit versucht man, den Prozess der Preisauszeichnung zu optimieren, ohne dass Menschen diesen Prozess händisch durchführen müssen. So kann man eben erreichen, dass eben Preise nicht falsch ausgezeichnet werden, wie so oft, wenn man dann an der Kasse ist und dann irgendwie die Kassiererin sagt, oh ja, kostet 2,99 € und dann streitet man sich, warum 2,99 €, am Regal stand 1,99 € und dann muss die Kassiererin extra hinlaufen und so weiter, dauert Zeit, Verärgerung. Also das digitale Preisschild ist eben hier eingesetzt, auch was die Änderung der Preisschilder, das kann man ja dann über eine Internet of Things Verbindung machen, dass man automatisch Preisschilder in Echtzeit verändern kann, wie es zum Beispiel bei den Tankstellen schon der Fall ist. Da sind wir gerade im Kommen. Was man auch noch sieht, dass gerade bei den bekannten Supermarktketten vereinzelt das Handy als mobiler Artikelfinder und damit als Indoor-Navigator eben eingesetzt wird oder als Bezahlelement eben. Sie hatten es ja gerade in der Fragerunde eben schon mit Scan and Go, also scannen und kostenlos bezahlen. Das wird schon gut eingesetzt. Und natürlich die großen Supermarktketten haben zum Teil auch smarte Einkaufswegen im Einsatz, der neben der Navigation auch als Scanner der Ware dient. Auch da kann man natürlich mit KI ergänzen, dass Kameras am smarten Regal eben die Produkte screenen und dann könnte man sogar noch kontaktlos bezahlen. Also insgesamt lässt sich aber sagen, dass der Checkout-Prozess sicher einer der größeren Problemfelder bei uns ja auch ist. Gerade die Pandemie mit dem Sicherheitsabstand kommt da schwerend noch hinzu. Und das sind eben andere Länder schon ein bisschen Tick weiter. Und derzeit wird an einem Supermarkt, zum Beispiel in Köln, ein vollautomatisierter Checkout getestet und auch schon eingesetzt, um eben dieses Problem zu lösen. Aber Sie sehen, damit fangen wir jetzt so an, auch mit KI. Und wenn wir jetzt wiederum vergleichen in anderen Ländern, da hat man das schon vor einigen Jahren schon eingesetzt. Also der Trend geht schon in Richtung Digitalisierung, aber ich würde mal sagen, noch in einer gewissen Spielfeld, wo man sich dort noch bewegt.
Ich finde es sehr schön, dass wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass die Empfänglichkeit der deutschen Kunden vielleicht nicht so weit fortgeschritten ist, wie bei anderen Märkten dies der Fall ist, unabhängig davon, ob wir jetzt von europäischen oder asiatischen sprechen. Ich meine, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind sehr gut und zeigen, dass wir auf dem Weg in eine digitalere Welt sind. Aber wenn ich mir dann wiederum denke, wie die Konsumentenstimmen denn eigentlich gewesen sind, was kam als erstes, als die ersten digitalen Preisschilder und Anzeigen sich in den Supermärkten oder auf den Tankstellen eingeschlichen haben, all diese Stimmen, dass der Konsument doch eigentlich gar nicht kontrollieren kann, wie schnell sich das ändert. Man hat irgendwie immer Skepsis als deutscher Konsument, dass vielleicht eigentlich doch irgendjemand über diesen Tisch ziehen möchte oder wie auch immer. Und ich glaube, diese Skepsis zeigt auch ganz eindeutig, dass vor allem im deutschsprachigen Gebiet die Kommunikation mit dem Kunden eine extrem wichtige ist, dass man dem Kunden gut zeigt, ja, dass man diese digitalen Technologien vielleicht auch nicht nur um seine eigenen Prozesse zu optimieren mit reinbringen möchte, denn das ist mit Sicherheit eines der Fälle. Man möchte natürlich Einsparungen treffen und das geht mit digitalen Technologien am besten. Man möchte seine Mitarbeiter so einsetzen können, dass sie die wichtigen und strategischeren Aufgaben übernehmen können und manuelle wiederholbare Tätigkeiten dann doch durch eine künstliche Intelligenz gesteuert werden können. Das heißt, Einfachheit, digitale Einfachheit vielleicht so, aber das hat ja auch etwas Gutes für den Kunden als solchen, denn ein Checkout-Prozess an der Kasse, jeder kennt das, keiner von uns möchte warten, bis das fünfte Geschenk eingepackt wird von der Familie, die vor uns an die Kasse gegangen ist. Da gehört es dann schon zur Convenience hinzu, dass man schnell an die Kasse gehen kann und so ein Self-Checkout auch alleine durchführen kann. Und wenn man mich persönlich fragt, also als Kind habe ich immer sehr, sehr gerne Einkaufsladen gespielt. Mhm. Und, es erinnert, jedes Self-Checkout erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit und wie man dann selbst am Ende des Tages Einkaufsladen gespielt hat.
Das stimmt. Und wenn ich da ganz kurz eingrätschen darf, deswegen, der eine oder andere Leser würde jetzt sagen, naja, aber dann können wir ja so Art hier Lieferservice anbieten, dann braucht man gar nicht mehr in die Innenstadt. Da hat er sicherlich auch recht. Auch diese Click and Collect zum Beispiel floriert ja, gell, eben online kaufen und dann entweder abholen oder ganz online kaufen und nach Hause liefern. Da hat man recht, dass man eben sich so dem Checkout-Prozess entziehen kann. Ja, aber es gibt ja auch noch viele, die gerne ein bisschen schlendern, bloß oder im Supermarkt gerne dann den Einkauf vor der Nase haben möchte. Und da sieht man ja auch vor Ort, also am Point of Sale, eben Optimierungsbedarf, gerade beim Abkassier-Bezahlvorgang, um einerseits das Erlebnis noch zu spüren, auf der anderen Seite aber unnötige Prozesse zu entschlanken. Also deswegen, ich hatte es ja so schön gesagt, Hybrid, also wir gehen nicht nur online, ist eher ein Mix von On- und Offline. Vielleicht diejenigen, die sich beim Marketing schon mal umgewühlt haben und den Begriff Omnichannel gesehen haben, das ist der Trend. Das heißt, als Einzelhändler muss ich im Endeffekt alles anbieten, online, offline. Und da stellt sich dann auch die Frage, wie man offline die Prozesse optimieren kann. Und da haken wir ja heute gerade eben ein.
Das unterstütze ich, wobei ich fast schon sagen würde, dass Omnichannel nicht mehr Trend ist, sondern tatsächlich vom Konsumenten als Basis angesehen wird. Vor allem heutzutage, wo wir nach oder inmitten, ich weiß es nicht, wahrscheinlich weiß es niemand von uns, einer weltweiten Pandemie sind. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass Corona so ein Thema ist, das man eigentlich nicht hören möchte, ich glaube, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die haben sehr, sehr viel mit digitalem Fortschritt zu tun. Und um zurückzukommen auf den Vergleich, den wir heute anstellen wollen zwischen dem europäischen und dem asiatischen Raum, wie würden Sie denn hier sagen, konnte sich der asiatische Raum aufgrund des digitalen Fortschritts, der dort schon vorhanden ist oder stärker vorhanden ist als bei uns, konnten die sich besser an die Auswirkungen der Corona-Pandemie anpassen?
Also, dass sich die asiatische Kultur schnell anpassen konnte, war damit geschuldet, dass sie schon die Technologien vor der Pandemie nutzen. Also, die sind ja quasi schon mit der Digitalisierung in die Pandemie gekommen, wenn man so will. Und wir sind quasi da ein bisschen überrannt worden. Ja, es war unvorstellbar, dass wir dass vielleicht 20% jetzt etwa mal mit dem Handy zahlen. Ja, vor der Pandemie war das unvorstellbar. Ich sage dann ab und zu immer zu meinen Studenten, unter Druck entstehen Diamanten. Das hat mir ein Professorkollege gesagt. Und was ich damit sagen will, ist Folgendes. Klar, wenn man dann den Druck hat, dann bewegt man sich. Ja, wir sind ja alle Gewohnheitstiere. Und deswegen, wenn man jetzt diesen Druck nicht verspürt, dann sind wir eher gegen so Wandlungsprozesse resistent. Und die Pandemie hat natürlich auch bei uns einen Schub gegeben, ja, keine Frage. Aber die asiatischen Länder, die haben natürlich diese Technologien schon genutzt und konnten dann damit einfacher umstellen, wie das vielleicht bei uns war, ja. Von daher würde ich das schon sagen, dass dass der asiatische Raum doch diese Lage mit der Corona-Pandemie im Rahmen des digitalen Fortschritts schon schneller voranbringen konnte.
Sie haben ja auch das Thema Omnichannel angesprochen. Ich meinte vielleicht schon etwas, wo die Erwartungshaltung der Kunden direkt gegeben ist. Aber wenn man sich das anguckt, da kann man deutliche Unterschiede sehen. Ja? In Deutschland ist das eher so, wenn man von Omnichannel spricht, bedeutet das, dass man am Point of Sale, also vor Ort im Ladengeschäft, genauso präsent sein muss wie online. Ein E-Commerce sehr gut mit dem Laden verbinden kann durch Konzepte wie Click and Collect etc. pp. Asien ist da aber schon mal ein bisschen fortgeschrittener, denn die haben deutlich mehr Kommunikationskanäle, die mit reinbringen. Wenn es bei uns schon eine Neuerung ist, wenn jemand vielleicht mal den Facebook Messenger benutzt, als Möglichkeit, um in Kontakt zu treten, da haben im asiatischen Raum schon viele seit langer Zeit über WeChat eingekauft, ja, ohne sich überhaupt mehr im E-Commerce einzuloggen. Und das ist tatsächlich auch etwas, das man mittlerweile Step by Step im deutschsprachigen Raum mit beobachten kann. Wir sind alle keine WeChat-Nutzer, allerdings ist WhatsApp bei uns in Europa, glaube ich, das beliebtere Tool. Da kann man mittlerweile auch schon beobachten, dass es gewisse Handelskonzepte gibt, so würde ich das sagen. Das heißt, die Unternehmen, die können einem nicht nur antworten im Sinne eines Callcenters, sondern man kann auch in die Unternehmensübersicht gehen, man kann sich angucken, welche Produkte sind gerade verfügbar. Es geht stärker in diese Richtung. Sind es kulturelle Unterschiede, die Sie genannt haben? Das heißt, die Empfänglichkeit der Kunden, dass das im asiatischen Raum viel schneller zum Einsatz gekommen ist? Oder das ist nur ein Beispiel, das ich genannt habe. Vielleicht fallen Ihnen ja noch mehr Beispiele ein, die Sie schon in China oder in irgendeinem anderen asiatischen Land gesehen haben, von denen Sie überzeugt sind, das wird auch bei uns in Europa Einzug finden.
Also grundsätzlich sind's, da haben Sie recht, kulturelle Unterschiede, aber auch rechtliche Unterschiede, Stichwort wiederum Datenschutzgrundverordnung. Das hat natürlich einen Einfluss. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, also die ganze Handy-Technologie floss sicherlich in der Vergangenheit ein. Ansätze wie Kameratechnik zum Screenen der Produkte, KI in den Anfängen hatte man natürlich sicherlich auch übertragen. Das, was Sie angesprochen haben, das stimmt, WeChat als globale App, die alles kann, einkaufen, chatten, bezahlen und so weiter. Das heißt, man lebt quasi nur noch in einer App und kann da, man hat da eine Chat-Funktion, eine Bezahlfunktion, Influencer, alles in einer App. Das wird schon übernommen. Man hatte vielleicht vor 20 Jahren gedacht, dass die Apps eigentlich eine Modeerscheinung ist und siehe da, wir sind eines Besseren belehrt worden, auch die Deutschen, vor allem die Jugendlichen, die nutzen natürlich, die leben ja auch schon ein Stück weit in ihrer App, in ihrer eigenen Welt, gell? Das wird kommen und das hat man dann schon ein bisschen adaptiert, ja, also sprich vor allem die Handytechnologie würde ich da schon voranstehen, was man dann genutzt hat, zu übernehmen. Und was aber KI anbelangt, da sind wir natürlich noch vorsichtig, weil ich hatte es ja vorhin ja auch schon angemerkt, mit Gesichtserkennung bezahlen, das ist halt bei uns unvorstellbar. Einerseits aus dem kulturellen Hintergrund, aufgrund der geringeren Akzeptanz und natürlich insbesondere, was auch das Thema Datenschutz anbelangt. Und das hindert natürlich ein Stück weit.
Sprechen wir doch vielleicht mal über den Datenschutz. Also DSGVO, die ist oder DSGVO-Konformität, die ist besonders bei uns wichtig. Das ist klar, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Woher kommt das aber Ihrer Meinung nach, dass der deutsche Verbraucher dann trotzdem resignierter ist? Am Ende des Tages gibt es doch durchaus so einige digitale Lösungen mittlerweile, die DSGVO-konform sind, wenn das nicht schon längst passiert wäre, vor Jahren, ja. Dann könnte heute fast keiner digitalisieren oder überhaupt irgendwelche Systeme, die ja wirklich viel mehr Bequemlichkeit in den Einkauf mit reinbringen, für jeden Verbraucher nutzen. Das heißt, Unternehmen haben vielleicht einen etwas anderen Standpunkt darauf als der Verbraucher. Wieso ist der Verbraucher oder wieso hat der Verbraucher immer noch Angst?
Also es gibt ja jetzt erste Pilotprojekte, ich hatte es ja auch erwähnt, dass ein Supermarkt quasi so ein KI-basierter Supermarkt eben eingeführt hat, kassenlos. Und dort hatte man auch gesagt, dass man nur Regale screent, also keine Gesichter. Also rein rechtlich könnte man sich dem bedienen, dass man eben quasi nur die Regale screent und im Blick hat mit der automatischen intelligenten Bilderkennung. Das geht. Damit könnte man ja auch kassenlos einen Supermarkt ausstatten und ohne dass man jetzt Gesichter aufnimmt. Da sind wir also auch in Deutschland. Das wäre auch wiederum dann konform. Aber auch das, was Sie gesagt haben, wir sind halt doch noch ein bisschen kritisch eingestellt, weil wir vielleicht denken, naja, was passiert, wenn ich dann doch ans Regal hinkomme und man sieht eben, man kann mich erkennen, gell? Also diese, sagen wir mal, kritische Grundhaltung, die muss ja nicht unbedingt schlecht sein, ja, also ist ja auch was Gutes an für sich, hier kritisch reflektiv zu sein, aber klar, das hinkt dann schon nach, also wenn natürlich, da würde ich gerne auch momentan eine Befragung machen, wie viele kritisch gegenüber dem aufgestellt sind. Und wenn ich aber jetzt einen Blick vorausgehe und vermuten würde, wie viele da kritisch eingestellt sind, dann würde ich schon sagen, dass die Hälfte der Bevölkerung da noch Zweifel hat, jetzt vorsichtig gesagt. Und das hindert natürlich auch. Ja. Und klar, ein Einzelhändler, der da was bewegen möchte, wo er denkt, naja, kommt es überhaupt an, würde wahrscheinlich erstmal Abstand machen davon. Oder dann halt vielleicht, und das ist vielleicht auch das Zauberwort, wenn man so eine Empfehlung geben könnte, dass man natürlich auch regionell Unterschiede machen sollte. Das heißt, habe ich jetzt eine Filiale am Flughafen, dann bin ich vielleicht digitaler unterwegs, wie jetzt in der grünen Wiese, in einer lokalen Region mit vielen Haushalten, da könnte man so ein digitales Geschäft gar nicht öffnen. Das heißt, eigentlich müsste man zielgruppenspezifische Handelskonzepte entwickeln, auf Basis auch der Digitalbereitschaft in einer gewissen Region. Und das sagte ich ja auch, die Märkte, auch in Deutschland herrschen heterogene Märkte. Und da kann man natürlich nicht für alle sprechen. Aber klar, das, was Sie ansprechen, ist schon, sagen wir mal, die Akzeptanz, vielleicht die fehlende Akzeptanz zu gewissen Technologien.
Also man merkt, demografische Werte spielen eine Rolle. Man merkt, Aufgeschlossenheit der Menschen spielen eine Rolle. Man merkt, Alter spielt eine Rolle. Es sind verschiedene Aspekte, die der Einzelhändler heutzutage mit reinbringen muss. Das heißt, Clustering, Mikrosegmentierung, das sind Themen, die umso stärker in den Fokus rücken sollten bei den Einzelhändlern, um ihre Verbraucher dann auch mit dem richtigen Content zu bespielen und mit den richtigen Technologien mittlerweile auch zu bespielen. Und vielleicht ist das der Blick in die Zukunft ja genau das Richtige, um zum Schluss dieses Podcasts zu kommen. Deswegen eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Wie meinen Sie denn, vor allem, da Sie ja mitten in Untersuchungen zu diesem Thema sind, wenn man sich den deutschen Einzelhandel anguckt, die digitalen Technologien, die verstärkt in den Einsatz kommen, wie wir heute gehört haben, und vielleicht der ein oder andere ja auch mittlerweile am eigenen Leib beim Shoppen oder wie auch immer erlebt. Wie sieht Ihrer Meinung nach die digitale Zukunft des Einzelhandels aus?
Also, nun, wir müssen ja sagen, die Einzelhändler sind ja Unternehmer. Und für die Einzelhändler muss der Einsatz dieser Technologien immer mit Erfüllung ökonomischer Ziele verbunden sein. Das heißt, es muss sich alles rechnen, gell? Und ich hatte ja auch, als ich die Technologien aufgezählt habe, Robotics, also Einsatz von Robotertechnologie. Und wenn ich jetzt allein diese Technologie anschaue, dann, also so ein Roboter, der da jetzt automatisch einräumt oder irgendwie den Mindestbestand überprüft, das können sich ja nur die Großen leisten. Ja, und auch da ist die Frage, lohnen sich die Anschaffungskosten? Und gerade beim Einsatz von Robotik zum Beispiel reagieren die Einzelhändler noch sehr verhalten, auch was KI anbelangt. Da stehen einerseits datenschutzrechtliche Gründe in Deutschland, sowie aber auch der Aufbau eines vielleicht kostspieligen Datenbanksystems, das dann auch noch verwaltet werden muss, noch entgegen. Das Bewusstsein, also ich habe schon gemerkt, das Bewusstsein, digitale Energien verstärkt einzusetzen, ist da bei den Einzelhändlern. Also ist ja auch was wert, die Sensibilisierung. Die Reaktion ist noch verhalten, insbesondere was gerade diese Technologien anbelangen, Big Data, KI und Robotics. Es wird kommen, die Pandemie hat, sagen wir mal, den Stein ins Rollen gebracht, dass man da auch weiter denkt, wenn man jetzt einkaufen geht, vielleicht der eine oder andere, der diesen Podcast hört, wird da jetzt genauer hinschauen und vielleicht den Kunden vor Ihnen oder nach Ihnen mal schauen, wie er zahlt, gell? Die Jüngeren vielleicht doch eher mit dem Handy. Auch da hat man in den letzten 2 Jahren doch viel Neues erlebt. Die Kunden weichen da auf quasi mit dem Einsatz der Technologien. Aber es dauert eben noch Zeit und der Einzelhändler würde sich dann bewegen, wenn er sieht, dass es dann auch stärker angenommen wird. Man sieht aber auch schon, dass er sich zumindest, dass er diesen Weg geht. Aber den Turnaround, da sind wir eben gerade. Und es bleibt wirklich spannend. Also ich kann da auch wenn Sie jetzt fragen, kann ich da einen Blick in die Zukunft werfen, dann kann ich da nur eine Momentaufnahme Stand heute sagen. Es ist schwierig, wie lange der Prozess dauert. Er kann 1-2 Jahre andauern, er kann aber auch länger gehen. Auf der anderen Seite, für mich als Forscher ist es spannend zu schauen, was kommt in der Zukunft.
Alles klar, lieber Herr Professor Krabotta, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Ich glaube, als Zusammenfassung kann man sagen, der richtige Mix muss stimmen, wie so häufig im Leben. Das heißt, die Einzelhändler, die müssen in Richtung Prozessoptimierung gehen, aber gleichzeitig das Leben und das Leben der Konsumenten etwas einfacher gestalten, vielleicht tatsächlich mehr in Richtung Convenience gehen, wie wir eigentlich auch von Ihnen als Erwartungshaltung innerhalb der 10 Anfangsfragen gehört haben. Und ich glaube, Sie sind da nicht allein. Das kann man deutlich in den Trends und aus verschiedenen Studien, die wir auch mit Comach zusammen machen, herausnehmen, dass sich genau dahin die Konsumentenwünsche bewegen. Deswegen, es bleibt spannend. Viele Technologien werden schon angewandt. Wir haben heute gelernt, ganz hinten sind wir nicht. Manchmal müssen wir etwas empfänglicher werden, aber genau das oder genau dazu hat mit Sicherheit auch die Pandemie beigetragen. Wie man sich das Einkaufsverhalten 2021 anguckt, da kann man dann doch zu 2019 signifikante Unterschiede sehen. Dementsprechend lassen wir uns überraschen, was 2023 daraus passieren wird. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
Gerne, alles Gute. Tschüss.